Dirk Labs, Bad Bank, Aufstieg und Fall der Deutschen Bank. Deutsche Bank, das klang früher immer irgendwie bodenständig und weltmännisch zugleich. Die Hochhäuser der Frankfurter Firmenzentrale wirkten so strahlend wie die feinen Anzüge ihrer Manager. Die Deutsche Bank spielte in einer Liga mit den großen Geldhäusern in New York und London und gab sich trotzdem als krisensicherer Kreditgeber des deutschen Mittelstands. Doch der Schein trug. Die Deutsche Bank ist weder sauber noch krisensicher. Sie hat die Nazis unterstützt und den Bau von Auschwitz mitfinanziert. Sie hat ihren Kunden immer wieder das hohe Ausfallrisiko hochriskanter Wertpapiere verschwiegen, die Finanzkrise mitverschuldet, Gelder veruntreut, Ersparnisse verzockt und wichtige Zinssätze manipuliert. Diese Blinks zerren die schmutzigen Seiten des Hochglanzbankings gnadenlos ans Licht. Blink Nummer 1. Hinter der Macht der Deutschen Bank nach dem Zweiten Weltkrieg verbarg sich ein dunkles Geheimnis. Die Deutsche Bank, das klang schon immer irgendwie seriös. Die Bank der Deutschen. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde die Deutsche Bank zum finanziellen Herzschrittmacher des westdeutschen Wirtschaftswunders. Aber hinter dieser Sonderstellung verbarg sich ein dunkles Geheimnis. 1985 bezeichnete der Spiegel die Deutsche Bank ehrfürchtig als Weltmacht. Sie galt als Geldhaus der Nation, ohne dessen Zustimmung quasi keine wichtigen politischen Entscheidungen gefällt wurden. Der ehemalige CDU-Generalsekretär Heiner Geißler berichtete sogar davon, wie die Deutsche Bank den früheren Bundeskanzler Helmut Kohl im Stuhl hielt. 1989 habe der baden-württembergische Ministerpräsident Lothar Späth den damals angezählten Altkanzler als Parteivorsitzenden stürzen wollen. Die Deutsche Bank habe Späth daraufhin buchstäblich in die Firmenzentrale zitiert und zum Einlenken bewogen. Späth zog seine Kandidatur zurück und Kohl blieb an der Macht. Solche Anekdoten zeugen tatsächlich von großem politischen Einfluss. Sie beleuchten aber selten die dunklen Seiten des fulminanten Aufstiegs der Deutschen Bank. Sie wurde 1870 von Privatbankiers gegründet. Jüdische Banker wie Ludwig Bamberger und Oskar Wassermann prägten den Erfolg des Geldhauses, das bereits zur Zeit der Weimarer Republik zu den wichtigsten Kreditinstituten des Landes zählte. Dann kam das Jahr 1933. Das Management der Deutschen Bank wandte sich von den jüdischen Kollegen ab, um sich opportunistisch mit dem NS-Regime zu arrangieren. Nach dem Zweiten Weltkrieg fand die US-Militärbehörde heraus, dass die Bank die Nazis sogar systematisch durch finanzielle Zuwendungen unterstützt hatte. Die Bank hatte deutsche Rüstungsunternehmen wie IG Farben und AEG gefördert und beinahe ihr gesamtes Kapital in den NS-Staat investiert. Während dieser Zeit erwirtschaftete sie einen großen Teil ihrer Profite durch die Finanzierung nationalsozialistischer Rüstungs- und Bauvorhaben. Doch es kam noch dicker. Der Historiker Manfred Pohl fand 1999 heraus, dass die Deutsche Bank den Bau des Vernichtungslagers in Auschwitz mitfinanziert hatte und damit am Holocaust beteiligt war. Diese dunkle NS-Vergangenheit der Deutschen Bank geriet im Nachkriegsdeutschland beinahe in Vergessenheit. Sie kam erst wieder heraus, als das Geldhaus ins grelle Licht der internationalen Bühne trat. Blink Nummer 2. Um in New York und London mitzumischen, nahm die Deutsche Bank krumme Machenschaften in Kauf. Wo liegen die wichtigsten Finanzplätze der Welt? Richtig, in New York und London. Dort wird auch heute noch das große Geld gemacht. Und die Deutsche Bank war dort lange Zeit niemandem ein Begriff. So groß und mächtig die Deutsche Bank in der westdeutschen Heimat war, an den großen internationalen Märkten spielte sie kaum eine Rolle. Die Wall Street Banken fuhren ungleich höhere Renditen ein und ab Mitte der 1980er Jahre wurde auch die Konkurrenz aus London stärker. Sie alle waren der Deutschen Bank einen entscheidenden Schritt voraus. Sie investierten in lukrative Wertpapiergeschäfte. Alfred Herrhausen, der damalige Vorstandssprecher der Deutschen Bank, erkannte, dass sein Unternehmen umstrukturiert und modernisiert werden musste, um international mitzuhalten. Er wusste, dass das Geldhaus ins Investmentbanking einsteigen musste, aber eigentlich nicht über die nötige Expertise verfügte. 1989 beschloss die Deutsche Bank, den Sprung nach England zu wagen. Das entscheidende Know-how wurde durch die Übernahme der altehrwürdigen Londoner Investmentbank Morgan Greenfell eingekauft. Zudem warb die Bank intensiv um erfolgreiche Talente. Mit Edson Mitchell und Bill Brokesmith wechselten Mitte der 1990er Jahre zwei renommierte Investmentbanker zur Londoner Niederlassung. Beide hatten in den 1980er Jahren zusammen mit Merrill Lynch in New York gearbeitet und dort das äußerst profitable Derivategeschäft aufgebaut. Um nach London auch in New York angreifen zu können, ging die Deutsche Bank erneut auf Einkaufstour. 1999 übernahm sie die US-Investmentbank Bankers Trust, die allerdings beileibe kein unbeschriebenes Blatt war. Sie hatte ihrem Großkunden Procter & Gamble Mitte der 1990er Jahre Investmentgeschäfte angedreht, über deren hohes Verlustrisiko sie bestens Bescheid wusste. Procter & Gamble verlor 120 Millionen Dollar, während Bankers Trust an denselben Deals Millionen verdiente. Das war kein Einzelfall, aber dem deutschen Geldhaus war für den Sprung über den Teich offenbar jedes Mittel recht. Nachdem die Übernahme 2001 offiziell besiegelt war, wurden die Aktien der Deutschen Bank endlich auch an der Wall Street gehandelt. Sie erfüllte sich ihren eigenen American Dream. Doch das neue Investmentgeschäft sollte die Bank von Grund auf verändern. Blink Nummer 3. Mitte der 1990er Jahre wagte sich die Deutsche Bank mit durchwachsenem Erfolg gen Osten. Nach der Gründung der Niederlassung in London hatte die Deutsche Bank Blut geleckt. Im Westen lockte das Investmentbanking und nach dem Ende des Kommunismus um 1990 versprach der Osten gigantischen Kapitalbedarf. Die Deutsche Bank witterte ihre Chance und wollte jetzt überall mitmischen. Nach der Öffnung der innerdeutschen Grenzen übernahm die Deutsche Bank das gesamte Filialnetz der Staatsbank der DDR. Damit kontrollierte sie auf einen Schlag den gesamten ostdeutschen Heimatmarkt. Es stellte sich aber schnell heraus, dass es hier nicht viel zu holen gab. Der Markt war klein und so gut wie niemand besaß Kapital. Da wirkte der Blick weiter nach Osten schon wesentlich vielversprechender. Die Staaten der ehemaligen Sowjetunion und die Schwellenländer Asiens öffneten ihre Märkte für ausländisches Kapital. Vor allem in Hongkong, Thailand, Indonesien und Malaysia schien das Kreditgeschäft zu boomen. Die Deutsche Bank wetteiferte mit der internationalen Konkurrenz und pumpte gigantische Mengen an Kapital in die Region. Doch die aufstrebenden Länder übernahmen sich. Die Kredite flossen zu leicht und zu üppig. 1997 kam der Boom dann zum Erliegen. Zu diesem Zeitpunkt hatte die Deutsche Bank bereits 5 Milliarden Dollar an Krediten vergeben und musste in der Folge 770 Millionen Dollar Verluste hinnehmen. Dann begriff die Deutsche Bank die Volatilität, also die Schwankungen der Märkte, als Chance. Das Team um die Londoner Investmentbanker Edson Mitchell und Bill Brokesmith erkannte, dass sich mit der Devisenspekulation Geld verdienen ließ. Besonders Brokesmith hatte sich bereits bei Merrill Lynch zum Spezialisten für Derivate entwickelt. Also wettete das Finanzhaus auf den Anstieg und Fall der Wechselkurse. Das heißt, es kaufte entweder ausländische Währungen, um sie im Falle eines Kursanstiegs gewinnbringend weiter zu verkaufen, oder sie verkaufte ausländische Währungen, um sie im Falle eines Kurssturzes günstig zurückzukaufen und auf spätere Kursgewinne zu spekulieren. Doch je stärker die Deutsche Bank zur Steigerung ihrer Profite auf ihre Investmentbanker setzte, desto mehr geriet das gesamte Geldhaus außer Kontrolle. Es begann eine Ära komplizierter Derivategeschäfte, riskanter Spekulationen und ungenierter Kriminalität. Blink Nummer 4. Die Deutsche Bank war fortan immer wieder in illegale Machenschaften verwickelt. Nachdem die Deutsche Bank unter den Investmentbankern an der Wall Street und der City of London lange Zeit als drittklassiges Institut gegolten hatte, begann um das Jahr 2000 der Aufstieg in die Königsklasse der Geldhäuser. Sie spielte in einer Liga mit Goldman Sachs und Lehman Brothers. Sie zahlte Top-Gehälter und galt als wagemutig und cool. Die Sache hatte nur einen Haken. Das neue glänzende Image täuschte über schmutzige Machenschaften hinweg. Banken tragen eine große Verantwortung bei der Organisation des internationalen Geldverkehrs. Sie müssen verhindern, dass schmutziges Geld reingewaschen wird und über ihre Zahlungssysteme als sauberes Geld in die globalen Geldströme gelangt. Die Deutsche Bank tat genau das nicht. Vor allem die Londoner Niederlassung, an der nach wie vor die profitgierigen Investmentbanker den Ton angaben, profitierte von illegaler Geldwäsche. Unter ihrer Federführung schleuste die Bank spätestens seit 1999 wissentlich Gelder aus Staaten wie Syrien, Myanmar, Libyen, dem Iran und dem Sudan durch ihr System. Alle diese Länder standen unter Verdacht, Terrornetzwerke zu finanzieren und daher ganz oben auf den Sanktionslisten der USA. Doch das Geschäft war wohl zu lukrativ, als dass die Deutsche Bank hätte verzichten wollen. Um die US-amerikanischen Gesetze zu unterwandern, wurde den fragwürdigen Kunden am Telefon oder persönlich erklärt, wie sie schmutziges Geld auf halbwegs legale Konten überwiesen. Hauptsache, der Name der Deutschen Bank tauchte nirgends auf. Bis 2006 soll die Deutsche Bank auf diesem Wege über 10 Milliarden Dollar an den US-Behörden vorbeigeschleust haben. Und das war noch nicht alles. Ab 2003 manipulierte die Deutsche Bank zusammen mit anderen Londoner Großbanken jahrelang den Referenzzinssatz LIBOR. LIBOR ist kurz für London Interbank Offered Rate und steht für den durchschnittlichen Zinssatz, zu dem sich große internationale Geschäftsbanken gegenseitig Geld leihen. Er ist gleichzeitig der Basiszinssatz für den Handel mit vielen anderen Finanzprodukten, unter anderem auch für die Derivategeschäfte der Investmentbanker. Die Deutsche Bank war bis in die Zeit der globalen Finanzkrise 2008 Teil eines Betrugskartells, das den LIBOR zu seinem eigenen Vorteil manipulierte. Der Zinssatz wird täglich aus den Angaben der wichtigsten Banken berechnet. Die schummelnden Banken gaben ihre Zinssätze in gemeinsamer Absprache so an, dass der LIBOR besonders den Handel mit ihren Wertpapieren begünstigte. Blink Nummer 5. Während die Deutsche Bank in die Krise schlitterte, war ihr Vorstand mit sich selbst beschäftigt. Terrornetzwerke, Geldwäsche, Betrugskartelle. Die Weste der Deutschen Bank war alles andere als weiß. Da fragt man sich doch, was hat eigentlich der Vorstand gemacht, statt das Treiben seiner Manager zu überwachen? Kaum eine Personalie ist so sehr mit dem angeknacksten Image der Bank verknüpft wie die von Josef Ackermann. Der Schweizer Banker wurde 1996 Vorstandsmitglied und 2002 Vorstandssprecher der Deutschen Bank. 2006 wurde er zum alleinigen Vorstandsvorsitzenden gewählt. Das Problem war nur, dass er sich jahrelang nicht voll auf seine Arbeit als Chef der Deutschen Bank konzentrieren konnte, weil er in persönliche Rechtsstreitigkeiten verstrickt war. Die Staatsanwaltschaft Düsseldorf ermittelte seit 2001 gegen Ackermann und 5 weitere Manager, die zuvor in leitenden Positionen für den früheren Mobilfunkanbieter Mannesmann tätig gewesen waren. Sie wurden beschuldigt, den Konzern vor der Übernahme durch Vodafone im Jahr 2000 durch überhöhte Prämienzahlungen um umgerechnet 60 Millionen Euro geprellt und damit auch das Geld der Aktionäre veruntreut zu haben. Der Gerichtsprozess am Landgericht Düsseldorf begann Anfang 2004 und erstreckte sich über einen längeren Zeitraum. Er wurde erst 2006 gegen Geldauflagen in Millionenhöhe eingestellt. Der Öffentlichkeit blieb vor allem ein Foto in Erinnerung, das unmittelbar vor Prozessbeginn geschossen wurde. Ackermann formte die Finger seiner rechten Hand breit grinsend zu einem Victory-Zeichen. Viele empfanden das als unangebrachte, arrogante Geste eines offenbar siegessicheren Spitzenverdieners. Erst nach Prozessende konnte sich Ackermann wieder voll der Bank widmen. Und es gab reichlich zu tun, denn die Deutsche Bank steuerte schnurstracks auf die Finanzkrise zu. Sie hatte Anfang der 2000er Jahre, wie viele andere Banken auch, haufenweise Hypotheken auf dem US-Markt gekauft. Dabei hatte sie sich vor allem auf sogenannte CDOs spezialisiert. Diese Collateralized Debt Obligations sind Wertpapiere, die nur durch verschiedene Hypotheken besichert sind. Schon 2004 gab es innerhalb der Deutschen Bank kritische Stimmen, die wie die Analystin Karen Weaver vor einer zu optimistischen Bewertung der Hypotheken warnten. In vielen Fällen war völlig unklar, ob die Hauskäufer je in der Lage sein würden, ihre Kredite zurückzuzahlen. Man war sich also bewusst, dass der Kreditausfall zu vieler Kreditnehmer eine verheerende Kettenreaktion auslösen konnte. Aber die Investmentbanker der Deutschen Bank in New York und London nahmen die Warnungen nicht ernst. Ein Ende des Immobilienbooms schien nicht in Sicht und noch verdienten sie fürstlich am Kauf und Weiterverkauf der CDOs. Blink Nummer 6. Die Deutsche Bank täuschte ihre Kunden bis zur Finanzkrise wissentlich und stahl sich dann aus der Verantwortung. 2005, ein Jahr nach den ersten konzerninternen Warnungen, kaufte die Deutsche Bank CDOs im Wert von 150 Millionen Dollar. Schon nach wenigen Stichproben erwiesen sich die Wertpapiere als Schrott. Die Einkommensangaben in den Hypothekenverträgen waren oft gefälscht. Die Wahrscheinlichkeit, den Kredit je beglichen zu bekommen, war quasi gleich null. Die Deutsche Bank beschloss daraufhin, die wertlosen Papiere weiterzuverkaufen, um nicht auf ihnen sitzen zu bleiben. Damit ging die Bank beim Hypothekenhandel in die Vollen. Denn um die Schrotthypotheken loszuwerden, musste sie ahnungslose Anleger täuschen. Dafür brauchte sie möglichst unwissende Käufer. Die perfekte Zielgruppe war schnell gefunden. Mittelständische Unternehmen wie der Toilettenpapierhersteller Ille aus Hessen und mittelgroße deutsche Kommunen wie die Stadt Pforzheim hatten einerseits genügend Geld, andererseits aber kaum finanzielle Expertise. Noch 2006, ein Jahr vor Beginn der Finanzkrise, pries Anshu Jain, der Chef der Investmentbanker in der Londoner Niederlassung, die gebündelten CDOs als das nächste große Ding. Als sichere Sache. Die gutgläubigen Investoren glaubten ihm. Allein im Jahr 2006 investierten Dutzende von ihnen über 7,7 Milliarden Dollar in toxische Papiere, von denen die Deutsche Bank bereits wusste, dass sie bald massiv an Wert verlieren würden. Als im Sommer 2007 die Deutsche Industriekreditbank aus Düsseldorf ins Straucheln geriet, schwappte die Finanzkrise nach Deutschland. Die IKB stand tief bei der Deutschen Bank in der Kreide. Sie hatte ihr etliche toxische CDOs abgekauft, die nun so gut wie nichts mehr wert waren. Die Deutsche Bank wusste, dass die Stunde geschlagen hatte. Sie brauchte selbst dringend frisches Geld und drehte der IKB den Geldhahn zu. Kurz darauf stand die IKB kurz vor der Zahlungsunfähigkeit. Eine Pleite hätte allerdings weitreichende Folgen gehabt, denn die Bank war eng mit anderen Banken und Unternehmen verflochten. Sie war systemrelevant. Ihre Pleite hätte eine ganze Kettenreaktion an weiteren Pleiten ausgelöst, die die deutsche Wirtschaft empfindlich getroffen hätten. Es kam, wie es kommen musste. Die Stimmen, die eine staatliche Bankenrettung forderten, mehrten sich. Blink Nummer 7. Während der Staat ein Geldhaus nach dem anderen rettete, gab sich die Deutsche Bank souverän. Woher wissen wir eigentlich, dass die gerissenen Topbanker nicht sogar darauf gewettet haben, dass der Staat einspringt, wenn sie sich wirklich irgendwann mal verzocken? Die Biografie von Bill Brocksmith lässt so etwas tatsächlich vermuten. Brocksmith hatte in den USA eine einschneidende Erfahrung gemacht, bevor er in den 1990er Jahren in das Londoner Investmentgeschäft der Deutschen Bank wechselte. 1984 stand sein damaliger Arbeitgeber, die Continental Illinois National Bank and Trust Company, nach mehreren risikoreichen Geschäftsjahren vor dem Aus. Doch anstatt pleite zu gehen, wurde sie von Washington gerettet. Sie galt als too big to fail. Diese erste staatliche Bankenrettung schuf einen verhängnisvollen Präzedenzfall. Als die IKB 2007 ins Taumeln geriet, fragte man sich auch im Berliner Finanzministerium, warum eine private Bank, die sich offensichtlich verspekuliert hatte, nicht einfach pleite gehen sollte. Da begann in den Führungsetagen der großen deutschen Finanzinstitute das Zittern. Daher beschworen die Bankenchefs eine bitterböse Bedrohung. Wenn die IKB nicht gerettet würde, drohe die größte Bankenkrise seit 1931. dann sei der gesamte Finanzstandort Deutschland in Gefahr und der sei zweifellos too big to fail. Also half der Staat und kaufte die marode Bank. 2009 wiederholte sich das Spiel mit der Münchner Hypo Real Estate, HRE. Und was war mit der Deutschen Bank? Die Krise war in vollem Gange. Auf beiden Seiten des Atlantiks sprangen Staaten den wankenden Banken mit Milliarden von Steuergeldern bei. Aber bei der Deutschen Bank gab man sich souverän. Ackermann betonte wiederholt, sein Geldhaus brauche keine Hilfe. Die Botschaft war klar. Die anderen haben sich verzockt. Wir dagegen sind krisensicher. Dabei hatte die Deutsche Bank mit ihrer riskanten Spekulation entscheidend zur Krise beigetragen und sowohl Anleger als auch Banken hinters Licht geführt. Außerdem war sie weitaus weniger krisensicher als behauptet. Sie blieb nur flüssig, weil sie sich insgesamt 76 Milliarden Dollar von der US-Notenbank leihen konnte. Nach außen aber bemühte sich die Deutsche Bank um das Saubermann-Image. Sie wähnte sich trotz aller Risikoposten in ihren Bilanzen in Sicherheit. Sie wähnte sich zu groß, um zu scheitern. Blink Nummer 8. Die Deutsche Bank fälschte während der Finanzkrise ihre Bilanz und weitere Referenzzinssätze. Im Krisenjahr 2008 musste die Deutsche Bank erstmals seit 50 Jahren Verluste verzeichnen. Nur ein Jahr später, während die Banken weltweit wie Dominosteine fielen, überraschte Ackermann die Presse. Die Deutsche Bank hatte allein im ersten Quartal über 1 Milliarde Euro Gewinn erwirtschaftet. Es klang zu schön, um wahr zu sein. Die Krise sei überwunden, die Wende eingeleitet. Die deutsche Presse blies die Kunde von der wundersamen Spontanheilung unhinterfragt in die Welt. Erst im Sommer 2009 kamen Zweifel auf. Der israelische Mathematiker Erik Ben-Arzi war von der Deutschen Bank engagiert worden, um zu berechnen, wie viel das Geldhaus womöglich noch mit seinen verbliebenen Hypothekenderivaten verlieren könnte. Als er tiefer graben wollte, um die Strukturen der Wertpapiere zu untersuchen, fingen seine Vorgesetzten an zu mauern. Da dämmerte ihm, dass irgendetwas nicht stimmte. Diese Bank hatte etwas zu vertuschen. 2011 wurde Ben-Arzi zum Whistleblower und wandte sich direkt an die US-Bankenaufsicht. Sein Verdacht? Die Deutsche Bank verschleiere in ihren Derivatepositionen hohe Risiken, um in der Krise gut dazustehen. Die Bankenaufsicht ging dem Verdacht in einer eigenen Untersuchung nach. 2015 kam sie zu dem Schluss, dass die Deutsche Bank tatsächlich die Bilanzen der Krisenjahre 2008 und 2009 gefälscht hatte. Sie musste 55 Millionen Dollar Strafe zahlen. Das war aber nicht die einzige Schummelei jener Tage. Im Januar 2009 bestellte Ackermann Anshu Jain ein, der in der Londoner Niederlassung das Investmentbanking leitete. Jain wollte Christian Bitar, einem seiner Investmentbanker, ausgerechnet für das Verlustjahr 2008 einen Bonus in Höhe von 80 Millionen Euro zahlen. Ackermann kannte Bitar nicht einmal, stimmte am Ende aber trotzdem zu. Warum? Weil Bitar 2008 mitten in der Krise unglaubliche 500 Millionen Euro Gewinn eingefahren hatte. Wie war das überhaupt möglich? Bitar war Teil des bankenübergreifenden Betrugskartells gewesen, das zum Vorteil eigener Derivatepositionen jahrelang Referenzzinssätze wie LIBOR, Euribor und ISTAfix manipuliert hatte. Auch das flog auf. Die EU verdonnerte die Deutsche Bank 2013 zu einer Strafe von 725 Millionen Euro und die US-Bankenaufsicht schob 2015 eine Strafe von 2,5 Milliarden Dollar nach. Auch Anshu Jain hätte früher auf Gerüchte zu den Manipulationen reagieren können, aber die schwarzen Zahlen hatten alle Warnungen übertönt. Blink Nummer 9. Am Ende verpasste die Deutsche Bank aller Skandale zum Trotz einen echten Neuanfang. Nachträglich ergibt sich beim Blick auf die Finanzkrise folgendes Bild. Die Banker verzockten das Geld wie eine Bande ungestümer Teenies das ihrer Eltern. Und was machten die Eltern? Sie nahmen weitere Kredite auf, um die Kids weiterzocken zu lassen. Einige der weltweit größten Banken überstanden die Krise nur, weil die EU und die frisch gewählte Obama-Regierung milliardenschwere Rettungspakete schnürten. Die Deutsche Bank gehörte dazu. Am Ende überstand sie die Krise ohne größere finanzielle Verluste. Einzig die Skandale wollten nicht abreißen. Nach den gefälschten Bilanzen und manipulierten Zinssätzen schaute die US-Bankenaufsicht dem deutschen Geldhaus genauer auf die Finger. Im Frühjahr 2011 nahm sie seine CDO-Deals unter die Lupe, also jene Wertpapiere, die lauter ausfallgefährdete Hypotheken zu undurchsichtigen Paketen gebündelt hatten. Die Behörde erkannte, dass die Deutsche Bank seit Jahren um das hohe Ausfallrisiko ihrer CDOs wusste und sie trotzdem weiter ahnungslosen Käufern anbot. Im Januar 2017 einigten sich das US-Justizministerium und die Deutsche Bank auf eine Strafzahlung von 7,2 Milliarden Dollar. Die Chefetage der Bank schien sich trotzdem keinerlei Schuld bewusst. Im Gegenteil. In einem Zeitungsinterview im Mai 2007 klagte Ackermann, die Finanzindustrie sei viel moralischer, als sie dargestellt werde. Der Vorwurf der fehlenden Moral treffe ihn viel mehr als jede betriebswirtschaftliche Kritik. 2009 legte er bei einer Veranstaltung zum Thema Profit und Moral nach, es sei einseitig, die Banker immer noch an den Pranger zu stellen. Am Ende sei der Staat schuld an der Krise gewesen. Er habe die falschen Rahmenbedingungen für die Finanzwelt geschaffen. Als Ackermann 2012 die Konzernführung abgab, hätte die Möglichkeit für einen Neustart bestanden. Aber statt einen sauberen Schnitt zu machen, berief die Bank die Doppelspitze aus Anshu Jain und Jürgen Fitschen als Nachfolger. Gerade Jain hatte 17 Jahre lang die Skandale der Londoner Investmentbanker zu verantworten. Seine Berufung stand symptomatisch für die Sturheit und Lernresistenz der Bank. Fitschen wurde ihm nur pro forma zur Seite gestellt. 2015 verließ auch Jain die Deutsche Bank. Ob sein Abgang einen Neuanfang ermöglicht hat, bleibt abzuwarten. Ende November 2018 wurden die Frankfurter Geschäftsräume der Deutschen Bank im Rahmen einer Polizeirazzia durchsucht. Der Grund war erneut der Verdacht auf Geldwäsche. Danke, dass du dir die Blinks zum Buch Bad Bank von Dirk Labs angehört hast. Die Kernaussage dieser Blinks ist: Die Deutsche Bank gibt sich seit jeher als seriöse und krisensichere Bank der Deutschen. Aber hinter diesem Saubermann-Image verbirgt sich eine lange Geschichte krimineller Machenschaften. Die Deutsche Bank unterstützte das NS-Regime und verlagerte ihr Gewicht später profitgierig auf das spekulative Investmentbanking in New York und London. Seitdem hat sie sich immer wieder in Geldwäsche- und Manipulationsskandale verstrickt, ihre Kunden belogen und unzählige Ersparnisse verzockt. Hast du Feedback? Wir sind gespannt und freuen uns zu hören, wie dir unsere Blinks gefallen. Schreib einfach eine E-Mail an remember@blinkist.com mit Bad Bank als Betreff und teile deine Gedanken mit uns.